Beim letzten Mal ging es ja darum, um die Darstellungen von Mengen von Daten im Rechner. Das eine mit Listen, einfach verkettet, doppelt verkettet. Es ging darum, als Felder eine Spezialisierung von der allgemeinen Liste. Man hatte die Möglichkeit, mit Warteschlangen zu arbeiten, oder die andere Möglichkeit war natürlich auch mit entsprechenden Graphen, wie man das aus Navigationssystemen her kennt. Und der zweite Teil, der beschäftigte sich ja mit den Suchverfahren. Das heißt, wenn ich große Datenmengen habe, wie finde ich das entsprechende Datum, an dem ich interessiert bin, oder wie finde ich heraus, dass die gewünschten Daten nicht in meiner Datenmenge sind? Und das andere, was einen zweiten großen Teil, ging es um Sortierverfahren, das heißt das Sortieren von großen Datenmengen, und da gab es sehr unterschiedliche Ansätze, und man hat auch gesehen, dass diese Verfahren unterschiedlich lange dauern. Beispielsweise, wenn man die jetzt mit dem Flash da abspielen lässt und die Ausgangssituation ist gleich, dann sind halt welche von den Verfahren brauchen erheblich mehr Zeit als wie andere Verfahren. Und das führt uns über zu der Komplexität. Und das ist jetzt nur so ein kurzer Einstieg, um Ihnen so ein gewisses Verständnis zu geben, was man mit Komplexität, was man darunter versteht, und dass man das natürlich sehr wohl bei der Bewertung von Algorithmen auch heranzieht, da dann beim Kunden dann wirklich halt das Empfinden halt entsprechend auch ist, je nachdem, wie viel Eingabedaten man hat, dauert es länger, dauert es viel länger oder geht das Ganze sehr viel schneller. Und mit der Komplexität versucht man sich einfach mal so zu überlegen, was ist denn praktisch, welcher andere Algorithmus ist eher unpraktisch, weil er nur für kleine Daten halt funktioniert, dagegen für große Daten ist er eher so langsam, dass Sie ewig lange drauf warten müssen. Und vertretbar ist halt hier so, dass man sich anschaut, welcher Aufwand ist bei der Menge von Daten notwendig und welcher wird noch akzeptiert. Und wenn man so die Komplexität mal anschaut, natürlich überlegt man sich, dass ein Algorithmus umso effizienter ist, je geringer der Aufwand für seine Abarbeitung ist. Der Aufwand, da gibt es zwei wichtige Aspekte, die man hier betrachten kann bei den Ressourcen. Das ist einmal natürlich die Rechenzeit. Wie lange müssen Sie warten, bis Sie das Ergebnis kriegen? Oder ein zweiter Punkt wäre, wie viel Speicherplatz benötigt dieser Algorithmus für die Abarbeitung der Daten. Und es gibt da noch andere Anzahl der Geräte und so weiter. Oft ist es so, und man kann sagen, die beiden sind das Wichtigste, also hier die Zeit, die Rechenzeit oder die Speicherplatzkomplexität. Das sind eigentlich die Hauptkriterien, die bei der Komplexität herangezogen werden und beurteilt werden. Oft ist es so, dass es sehr schwierig ist zu sagen, ich versuche die Zeit, die Laufzeit zu optimieren und ich versuche den Speicher zu optimieren. In vielen Fällen ist es so, dass Sie so einen Kompromiss schließen müssen, der so eine Art lokales Optimum bietet bezüglich Speicher und bezüglich Zeitkomplexität. Und es ist oft so, dass Sie dann natürlich auch hergehen können und sagen können, okay, ich versuche also wirklich die Laufzeit extrem stark runterzudrücken, und das machen Sie oft auf Kosten vom Speicherplatz, weil Sie sagen, okay, Das Ganze ist zeitkritisch, wie beispielsweise überlegen Sie sich in einem Kraftwerk oder in irgendeiner Realzeitanwendung, wo das System sehr schnell reagieren soll, dann würden Sie sagen, lieber investiere ich ein viel mehr an Speicher und stecke das in die Maschine rein. Dafür bekomme ich halt entsprechend eine bessere Laufzeit. Sie können natürlich auch den umgekehrten Weg gehen, sagen, okay, Speicher ist sehr teuer, so viel will ich nicht investieren, also geht meine Laufzeit hoch, aber die Laufzeit spielt eh nicht so eine große Rolle. Also es ist sehr oft so ein Kompromiss zwischen den beiden. Das andere, was man unterscheiden muss, es gibt die Komplexität vom Algorithmus und die Komplexität eines Problems. Und wenn man jetzt das Problem sich anschaut, da kann man natürlich sagen, okay, Suche wäre so ein Problem. Oder ein anderes Problem wäre Sortieren von großen Datenmengen. Und wenn Sie jetzt einen Algorithmus anschauen, beispielsweise wenn man hier Sortieren hernimmt, dann könnte ich ja hergehen und könnte sagen, ich habe den Algorithmus Bubble Sort ist ein Beispiel. Ich habe auch den Algorithmus Quick Sort. Und die sind sehr unterschiedlich. Bubble Sort ist erheblich langsamer als wie Quick Sort. Und deshalb gibt es hier die Komplexität vom Algorithmus. Klar, man schaut sich die Verfahren an, schaut sich an, wie viele Vergleiche ich habe, schaut sich an, wie viele Variable benötigt, schaut sich an, wie läuft der da runter. Und das analysiert man und dagegen bei der Komplexität vom Sortieren, in dem Sinne jetzt ein Beispiel von dem Problem, dann schaut man an, was ist der effizienteste Algorithmus, den man kennt. Das muss nicht heißen, dass alle Algorithmen bekannt sind, sondern wirklich nur den effizientesten, und das ist die Komplexität vom Problem. Also in unserem Fall wäre sicherlich das Sortierproblem, wäre nicht die Komplexität von Bubble Sort, sondern man würde in dem Fall die Komplexität von dem Quick Sort heranziehen als die Komplexität vom Problem. Ein weiterer Aspekt, der hier auch eine Rolle spielt, ist so das Komplexitätsmaß, und das ist typischerweise abhängig von der Eingabe beziehungsweise von den zu verarbeitenden Daten. Und man kann sich hier beispielsweise überlegen, bei der Liste sortieren heißt es natürlich die Anzahl der Elemente, die in der Liste drinstecken. Wenn ich nur 2 Elemente in der Liste drin habe, dann ist es vollkommen egal, welchen Algorithmus Sie hernehmen, die funktionieren alle extrem schnell. Dagegen, wenn Sie natürlich jetzt von 1 Million oder 10 Millionen an Daten reden, dann spielt es sehr wohl eine Rolle, ob ich einen schlechten Algorithmus habe oder einen sehr guten Algorithmus, weil dann ist der andere substanziell natürlich besser. Ein anderes ist mit dem Brechen von Schlüsseln. Das heißt also, wenn Sie Ihre Daten verschlüsseln, beispielsweise wenn Sie zum Online-Shopping gehen, dann gibt es ja dieses HTTPS und da werden ja die Daten verschlüsselt übertragen. Und da spielt es natürlich sehr wohl eine Rolle, wie lange mein Schlüssel ist. Wenn ich einen kurzen Schlüssel habe, dann kann ich den Schlüssel sehr schnell brechen. Da gibt es ja dann relativ kurze Schlüssel, wo Sie sagen können, mit genügend Rechenpower kann ich Ihren Schlüssel innerhalb von ein paar Sekunden brechen, kriege raus, was Sie für eine, wie, welche verschlüsselte Information Sie schicken. Und dagegen, wenn ich einen sehr langen Schlüssel habe, beispielsweise 1024 Bit oder 2048, dann kann es sein, dass manchem Verfahren, dass man sagt, na ja, im Durchschnitt benötige ich dann vielleicht 20, 30 Jahre oder 100 Jahre, um einen Schlüssel zu brechen. Das sind immer Durchschnittswerte. Und weil vieles von den Brechen von Schlüsseln geht ja in die Richtung so Trial and Error. Das heißt, also man probiert es, schaut, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, hat man ihn. Und wenn nicht, dann macht man das Nächste. Und natürlich kann ich das Pech haben und kann sagen, mit meinem ersten Versuch treffe ich das. Das ist aber reiner Zufall und man versucht halt, den Zufall oder die Wahrscheinlichkeit so niedrig zu halten, dass das äußerst unwahrscheinlich ist, dass man das halt findet. Und deshalb geht man immer so von einem Durchschnittswert aus. Und natürlich, wenn der Durchschnittswert nur 3 Sekunden ist, dann kann man sagen, das ist also extrem unsicher. Das kann zwar ein Mensch nicht so schnell knacken, im Sinne von mental das rauszubekommen, aber wenn Sie einen einigermaßen schnellen Rechner haben, dann geht das ruckzuck. Und das wären also mal so Beispiele und Algorithmen, die bewertet man relativ zur Komplexität, wobei es entweder die Zeitkomplexität ist, die Speicherplatzkomplexität oder beides zusammen. Und jetzt gibt es so unterschiedliche Komplexitätsklassen, die würde ich nur ganz kurz bringen, weil das oft zum Teil auftritt. Das heißt, was uns natürlich hier interessiert, sind die Anzahl, also die Abhängigkeit in Anzahl der Werteelemente. Das heißt also, n wäre hier die Anzahl der Werteelemente, die zu betrachten sind. Also beispielsweise n die Anzahl der Elemente, die zu sortieren sind. Und man spricht hier sehr gerne von Ordnung. Und Ordnung bedeutet das Wachstum der Laufzeit beispielsweise. Also wir nehmen jetzt einfach mal die Laufzeit her und nicht den Speicherplatz, sondern das Wachstum der Laufzeit und zwar in Abhängigkeit der Anzahl der Eingabedaten. Und das bedeutet an sich, wenn ich die Anzahl der Eingabedaten erhöhe, wie stark wächst meine Laufzeit. Und ein schönes Wachstum wäre sowas, wenn das linear ist. Das heißt, man sagt, gut, meine Daten wachsen, werden linear mehr und dementsprechend werden auch linear meine Laufzeit länger. Das heißt also, wenn ich einfach 10-mal so viele Daten habe, dann habe ich ja 10-mal so lange Laufzeit. Das wäre also so ein Beispiel. Und da kommen wir danach nochmal auf einzelne Sachen hin. Jetzt kann man sich so mal anschauen, das Ganze wird oft in der Ordnung von einer Funktion gemessen. Und das kann man jetzt hier relativ, oder würde ich einfach so der Reihe nach kurz durchgehen, also Ordnung von f, das ist also die Laufzeitfunktion, also t von n ist, also hier t von n ist die Laufzeit, wobei das natürlich jetzt hier das kleine n ist, ich habe jetzt das große nicht schlimm, aber ich kann nicht löschen mit dem. Und das wäre also hier die Laufzeit. Und jetzt habe ich hier noch eine Funktion, c mal f von n. Und die definiert mir die obere Schranke. Also hier definiert die obere Schranke für meine Laufzeit. Und c ist in unserem Fall einfach eine Konstante und für alle n, das heißt also, ich betrachte nur die n, die größer als dieses m ist, wobei m einfach so eine Art untere Zahl ist. Beispielsweise geht man her und sagt, okay, ich betrachte mit m mal 100 Datenelemente, aber mich interessiert an sich, wie schaut das Wachstum aus, wenn ich Tausende, wenn ich Hunderttausende, wenn ich eine Million von diesen Eingabedaten habe. Und man könnte sich das Ganze vorstellen, diese O-Notation ist sowas wie ist, oder man kann sagen hier, entspricht ist proportional zu. Das heißt also, das Wachstum ist proportional zum Wachstum der Daten. Und wenn man jetzt mal so das Beispiel hernimmt von einem Polynom, das kennen Sie sicherlich aus der Schule, dann haben Sie beispielsweise, wenn ich jetzt hernehme für f, das wäre also f, wäre so die Funktion n hoch 3 plus n plus 1000. Also das kein ist gleich, sondern ein Punkt, zwei Punkte. Also wenn das die Funktion wäre, dann kann man natürlich sagen, wenn ich ein kleines n habe, dann spielt natürlich hier dieser konstante Wert eine große Rolle. Dagegen, wenn ich ein großes n habe, kann man also sagen hier, dieses n hoch 3, das ist bestimmend, also hier bestimmend für Wachstum. Und man würde das dann so hinschreiben, nämlich hier das Ganze wäre dann vom Wachstum O n hoch 3. Das heißt also hier, für große n sind diese beiden, n plus 1000, gar nicht mehr relevant. Weil wenn ich jetzt hier 1000 habe, dann ist das ja 10 hoch 3, dann würde ich also hier 10 hoch 3 ist 10 hoch 9, das wäre hier 1000, das wäre hier 1000, also spielt das gar nicht mehr die große Rolle. Und das ist genau das, was man jetzt hier bei diesen üblichen Komplexitätsklassen hier betrachtet. Und da habe ich jetzt hier mal einige Beispiele aufgelistet. Wenn man hier sowas hat, beispielsweise O von 1, dann heißt es, auch wenn ich die Anzahl meiner Eingabedaten wachsen lasse, die Laufzeit wird nicht länger oder wird unwesentlich länger. Das heißt, das wird vielleicht um eine Konstante oder irgendwas, etwas verändert sich das, aber es wächst nichts. Nicht also in Abhängigkeit von dem n. Und das ist natürlich optimal. Das andere, logarithmisch, bedeutet, wenn man jetzt einen Logarithmus, also hier zur Basis 2 betrachtet, was man gerne macht, also ln, dann ist es so, wenn man hier eine vierfache Datenmenge, also hier vierfache Datenmenge würde bedeuten, die Laufzeit verdoppelt sich. Also hier Laufzeit verdoppelt sich. Und wo das noch eklatanter ist, wenn Sie hier eine 10, also 1024-fache Datenmenge haben, dann würde die Laufzeit sich nur verzehnfachen. Also weil das Ganze halt immer im Logarithmus halt geht. Dann linear, das haben wir schon gesagt, das Wichtigste wäre hier der Faktor, das n. Dann überlinear wäre beispielsweise hier n log n. Das heißt, der Ressourcenverbrauch liegt irgendwo zwischen linear und quadratisch. Quadratisch ist so, Sie haben die doppelte Datenmenge, also zweifach die Ressourcenverbrauch oder die Laufzeit vervierfacht sich. Also in dem Sinne ist das Ganze natürlich weg stärker. N hoch k, das würde heißen, wenn Sie also hier zum Beispiel k gleich 2 oder größer gleich 2 haben, dann wären das also solche Sachen wie, also größer Polynomial, also n hoch 3 oder n hoch 4. Da sieht man schon, dass das natürlich sehr viel stärker wächst. Wo das Ganze natürlich sehr viel stärker wächst, wenn Sie sowas hernehmen, wie zum Beispiel k gleich 2 und 2 hoch n. Überlegen Sie sich mal, n ist 10. Sie haben die, also hier zum Beispiel n gleich 10 und Sie haben die zehnfache Datenmenge, dann würde das heißen, 2 hoch n ist gleich 1024. Also die Laufzeit vertausendfacht sich. Und ich habe hier nochmal kurz so eine grafische Darstellung. die ist also nicht jetzt korrekt, sondern das ist einfach mit da so am Rechner gezeichnet. Also so ganz hundertprozentig stimmen die Kurven nicht. Aber hier, klar, konstant ist natürlich hier unten. Dann hier log 2 n wäre also hier diese Funktion. N wäre halt wirklich dann diese Funktion. Das wächst halt hier so n-fach einfach linear an. Dann n log n wäre also genau sowas hier, wobei das nicht ganz stimmt, sondern das wächst ein Stück stärker. Dann n Quadrat wächst also hier. Dann hier n hoch 3 wächst so und 2 hoch n sieht man schon, wenn ich also hier beispielsweise in dem Bereich bin, dann habe ich die Laufzeit schon eine riesengroße Zahl. Und das sind so die wichtigen Teilbereiche bei Algorithmen, dass man versucht, sich so Algorithmen anzuschauen, zu analysieren, wie ist die Komplexität, wie schaut es für große Eingabedatenwerte aus, also für große Mengen an Eingabedaten, und dann sagt man auch, skaliert dieser Algorithmus oder skaliert er nicht und funktioniert nur für kleine Eingabedatenmengen. Und hier kann man auch sagen, nicht polynomiale Probleme, also 2 hoch n, die sind natürlich nicht polynomial, die gelten als harte Probleme. Und weil wir haben ja gesagt, Probleme ist immer so, dass das die Komplexität des besten bekannten Algorithmus ist. Und da gibt es dann oft, wenn man solche Probleme hat, dann versucht man immer, irgendwelche spezielle Einschränkungen zu machen, damit man die trotzdem mit der vernünftigen Anzahl von Eingabenelementen auch lösen kann. Also so viel würde man jetzt zur Komplexität einfach bringen und zu den Datenstrukturen. Was wir uns jetzt noch mal kurz so als Einführung anschauen, das wäre also die Softwareentwicklung, wie geht man da überhaupt vor? Einzelne Dinge haben wir schon gehört und klar ist es so, wenn Sie ein kleines Softwareproblem haben, dann werden Sie typischerweise etwas anders vorgehen, als wie bei einem großen Softwaresystem. Und bei kleinen, klar, da kann man so ein bisschen ad hoc rangehen und so Trial and Error und schauen, ach, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, da ändere ich das wieder, da habe ich einen Fehler gemacht. Das Ganze ist halt etwas übersichtlicher. Und dagegen bei großen funktioniert das natürlich nicht. Bei großen kann es ja sein, dass sie hunderte von involvierten Personen haben oder auch sogar tausende und mehr. Und dementsprechend gibt es auch sogenannte Vorgehensmodelle, die bei der Entwicklung von Programmen eine Rolle spielen. Und da gibt es dann so Modelle für Analyse und Entwurf. Für einige, zum Beispiel Datenmodelle, die haben wir bereits bei den Datenbanken gesehen, also mit den ER-Modellen. Die nimmt man hier wieder genauso her wie bei den Datenbanken. Zunächst schauen wir uns nochmal an, kurz, welche Programmiersprachen gibt's? Interpretiert, übersetzt, haben wir schon mal gehört, was das ist und wie kann man bei der Konzeption und Realisierung von Softwareprogrammen geeignet vorgehen. Und da gibt's so einen modellierten Ansatz. Modellieren von Daten kennen wir schon, aber dann können wir natürlich Abläufe modellieren. Wir können auch die Interaktion mit dem Benutzer modellieren. Und das versuchen wir jetzt hier in dem Kapitel etwas näher zu bringen. Programmiersprachen zunächst. Am Anfang in den 40er oder 50er Jahren oder sogar noch teilweise in den 60er Jahren. Da war es ja so, dass sie zum Teil mit Assembler-Programmiersprachen auch programmiert haben. Und wenn Sie sich noch an Rechnerarchitektur erinnern, da hat man die Befehle Store, da hat man die Befehle Load, da hat man die Befehle Add, dann Compare und so weiter. Das heißt, auf dieser niederen Ebene haben Sie versucht, Ihr Programm zu schreiben. Und das Ganze ist natürlich doch sehr fehleranfällig, weil Sie halt leicht den Überblick verlieren. Das ist zwar nahe an der Hardware, aber wenn die Hardware sich unterschieden hat, Sie konnten so ein Programm von einer Hardware zu anderen nicht ohne weiteres transferieren, weil da die Maschinensprache teilweise leicht unterschiedlich war. Und Sie konnten bestimmte Befehle nicht so verwenden und Sie mussten damit hergehen und jedes Programm schauen, wie Sie das neu anpassen müssen. Deshalb ging man natürlich so den Weg in höhere Programmiersprachen. C ist eine, Java ist eine, Basic ist eine, aber auch Pascal oder auch C++ oder C#, da gibt es eine ganze Menge. Und diese Programme, die in einer höheren Sprache entwickelt werden, werden dann in solche Maschinensprachen transformiert, wie wir das schon gesehen haben. Und da haben wir auch schon gesagt, es gibt Interpreter und Übersetzer. Die Information hatten wir schon mal, nur hier zur Wiederholung. Bei den Interpretern heißt es, Programm wird, also Zeile für Zeile des Programms wird interpretiert und ausgeführt. Also hier Zeile für Zeile des Programms wird interpretiert und ausgeführt. Da konnte ich keine Punkte machen, da oben. Der Punkt ist so, dass, also, wie man das vor einigen Wochen mal gesehen hat, dass eine Vorschleife. Und wenn die beispielsweise 10-mal durchlaufen wird, dann wird alles, was da drin ist in der Vorschleife, 10-mal immer wieder analysiert, so wie es beim ersten Mal ist. Das heißt, also macht 10-mal dasselbe. Und der Übersetzer ist so, der wandelt das Ganze um in die Maschinensprache und dann wird das Ganze erst ausgeführt. Was sind so die Vorteile von einem Interpretierer? Der ist erheblich leichter zu programmieren als wie ein Übersetzer. Und man kann so quellprogrammbezogenes Testen machen. Sie ändern in Ihrem Programm was und sofort sagt er Ihnen, wie das funktioniert, ob das korrekt oder inkorrekt ist. Beim Übersetzer müssen Sie mal hergehen, das Programm ändern, den Übersetzer aufrufen, dann generiert er Ihnen ein neues Maschinenprogramm, da müssen Sie das neu laufen lassen, dann können Sie sagen, ah ja, genau, das war das. Oder Sie sagen, ah, das passt nicht. Also muss ich wieder zurück, wieder im Editor neu editieren und dann wieder den Zyklus durchlaufen. Und das ist so, dass das halt beim Interpreter viel, viel schneller geht. Die Nachteile, so ein Interpreter, das Programm ist viel langsamer, also hier Programm viel langsamer. Und das andere ist halt so, die Fehler werden erst zur Laufzeit entdeckt und beim Compiler ist es so, also beim Übersetzer, der entdeckt schon eine bestimmte Anzahl von Fehlern. Nicht alle, aber eine gewisse Anzahl. Zum Beispiel da, wo die Typen von den Variablen nicht stimmen. Also wo sie int hingeschrieben haben, aber sie haben vielleicht String gemeint. Und da meldet er sich schon und sagt ihnen, hoppla, hier stimmt was nicht. Und die Interpretersprachen waren ja hier Basic, JavaScript, wie Sie es ja vom Web her kennen, ist eine interpretierte Sprache. Und dann aber natürlich auch die Shell in dem DOS-Eingabefenster von Windows. Wer es noch kennt, wer kennt es noch, das DOS-Fenster? Das sind nicht mehr so viele. Und Und das ist auch, wenn sie da Kommandos angeben wie dirr oder irgendwie sowas, dann werden die typischerweise interpretiert. Und sie können auch kleine Programme schreiben, so for each und so weiter, dass hier was gemacht wird. Dann habe ich noch was mit den Skriptsprachen. Die sind ja auch interpretiert. Wo haben sie so Skriptsprachen? Und die zum Beispiel für Applikationsanpassung zur Definition von Makros, zum Beispiel in Word können sie hergehen oder auch in Excel können sie so Makros definieren. Und sie können also hier beispielsweise definieren, dass wenn sie eine Zelle in Excel ändern, dass dann automatisch die anderen Zellen halt angepasst werden. Und klar, sie nutzen solche Skriptprogramme auch im Web zur Einbettung von Funktionen. Und die sind natürlich auch eine Gefahr, beispielsweise so eine Sicherheitslücke. Und weil damit haben sie natürlich so ein Programm, das da jetzt ausgeführt wird, wenn Sie eine bestimmte Webseite aufrufen. Und da gibt es ja so eine Möglichkeit im Web, dass Sie beispielsweise, wenn man sich hier den Arbeitsspeicher vorstellt, dann liegt ja hier irgendwo Ihr Webprogramm drin und jetzt ist so, wenn Sie hier eine fehlerhaften Funktionen drin haben und Sie haben keinen Schutz von hier und hier, dann kann es natürlich ausbrechen und kann irgendwo was reinschreiben und kann was verändern. Zum Beispiel wäre hier das Betriebssystem wäre hier drin und das könnte hier rein und könnte was modifizieren. Jetzt macht man bei Skriptsprachen, gibt man einerseits beim Betriebssystem, geht man her und sagt, hier baue ich eine Mauer und dieses Webprogramm, das hier jetzt ist, das kommt hier nicht raus, sondern bleibt hier drin. Und wenn es versucht, hier rauszugehen, dann wird es vom Betriebssystem untersagt und dieser Zugriff, der wird nicht erlaubt. Jetzt kann man noch ein Stück weitergehen mit den Skriptsprachen, was beispielsweise bei den verschiedenen Java-Sachen auch im Umfeld von Web passiert. Und zwar, da redet man von Sandboxing. Also da sagt man also hier, ich habe jetzt hier in Verbindung mit meiner Webseite habe ich so eine Funktion, beispielsweise ein Skriptprogramm, und dieses darf nur in dieser Sandbox laufen. Und da gibt es unter Umständen dann auch Beschränkungen, dass man also sagt, da gibt es eine Datenbox und eine Kommandobox. Und dieser Kommandobox, die darf nicht verändert werden und nur die Datenbox. Und dieses Skriptprogramm läuft nur hier drin. Und wenn danach dieses Webprogramm wieder weg ist, dann wird sowieso, spielt der Speicher keine Rolle mehr und da verschwindet das Ganze wieder. Und das heißt natürlich, dass man hier so einen Sicherheitsschutz einbaut und sagt, gut, das kann zwar jetzt hier ein paar Sachen verändern, aber in dem Augenblick, wo das Programm weg ist, ist der ganze Effekt von den Änderungen ist verschwunden. Und auf diese Weise hat man natürlich ein sicheres System. Und jetzt geht es natürlich darum, wie rigoros wird diese Sandbox auch erzwungen. Und es wird erkannt, wenn irgendwie so beispielsweise ein Virus, der sich als Funktion in der Webseite tarnt, wie gut wird der erkannt, wenn er aus der Sandbox versucht auszubrechen. Und das ist so ein Mechanismus, den man gerne beispielsweise bei Webprogrammen halt verwendet. Tabellenkalkulation ist auch so eine Möglichkeit, die man hernimmt für Skriptsprachen. Beispielsweise hier, Sie können hier Daten verschiedene Sorten haben. Sie können hier Formeln haben, nämlich Summe, Mittelwert, Runden etc. Sie können hier die Summe der Spalten angeben. Sie können hier die entsprechenden die Zeilen angeben und die Spalte. Also Sie können hier, egal in welche Richtung Sie gehen, Sie können auch ganz beliebig die Sachen zusammen addieren. Und wichtig ist so, zum Beispiel in Excel gibt es keinen Datenspeicher. Es gibt keine Variablen. Also hier keine Variablen. Was man natürlich machen kann, man kann es umgehen und kann versuchen, eine Zelle zu definieren und in der Zelle speichert man was. Aber es gibt keine Variablen, wie Sie das beispielsweise von Java her kennen. Wenn Sie hier Skriptprogrammierung machen mit den ganzen Makros und so weiter. Und die Auswertung von diesen Formeln, die macht man halt dann, passiert automatisch bei Zellenänderung. Aber dann können Sie natürlich hier und können das Ganze natürlich erweitern, indem Sie mit Visual Basic das Ganze programmieren. Und da haben Sie natürlich dann schon wieder entsprechend zusätzliche Möglichkeiten hier Sachen zwischenzuspeichern und die Funktionen auszuführen. Also hier, ich rede von Makros, die Sie immer bei Excel oder bei Word oder so weiter halt kriegen. Und jetzt kann man sich ja mal überlegen, für Programmiersprachen, wie wähle ich was aus? Man kann jetzt nicht sagen, das ist die beste Programmiersprache. Oder das ist die schlechteste. Also Sie können nicht so eine Wertung machen, sondern das Ganze ist immer so, dass das sehr stark davon abhängt, was will ich erreichen. Und also hier manche einfacher zu handhaben, also hier manche einfacher, manche schwieriger zu handhaben. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, wie kann ich meinen Algorithmus formulieren? Das geht in manchen Sprachen einfacher, in manchen Sprachen schwieriger. Und was natürlich auch so eine Rolle spielt, wie gut ist der Compiler? Welchen guten Maschinencode generiert er? Generiert er einen langsamen oder generiert er einen guten? Oder gibt es für Übersetzer zu der Programmiersprache einen freien? Oder muss ich überall was zahlen? Also das sind so Kriterien, die natürlich eine Rolle spielen, wo man sich dann konkret überlegt, wähle ich lieber die Sprache oder die andere Sprache? Oder gibt es Testhilfen? Das heißt, gibt es diese sogenannten Debugger, um Fehler zu finden? Ich habe es hier jetzt mal abhängig von dem Entwicklungsprojekt und nicht jetzt von den Empfehlungen beziehungsweise von den Kriterien wie Kosten, wie neu ist die Sprache oder wie innovativ ist sie, sondern wirklich nur jetzt von dem Entwicklungsprojekt und zwar von der Anwendung. Das heißt also hier so von den Anwendungskriterien. Also hier, das sind so Anwendungskriterien. Wenn Sie einfache Programme schreiben wollen, beispielsweise Anwendungserweiterungen, dann können Sie natürlich Basic hernehmen, Visual Basic, Python, Perl. Der Unterschied zwischen Basic und Visual Basic liegt hauptsächlich daran, dass sie in dem zweiten visuell programmieren und dass sie relativ mit Point und Click programmieren. Im anderen haben sie einfach so einen Texteditor und schreiben die Befehle so per Hand runter. Dann Datenbankanwendungen, wo sie eine relativ komplexe Programmlogik oder Verarbeitungslogik haben, da würden Sie C, C++ oder Java hernehmen. Wenn Sie hier eine einfache Programmlogik haben, dann kann es sein, dass es reicht, mit SQL das zu programmieren. Mit SQL können Sie mit Select machen, mit Create, Insert, Update. Also die haben die Möglichkeiten, so die Funktionen. Sie können SQL schachteln. Also es kann sein, dass das vollkommen ausreicht. Wenn Sie technisch-wissenschaftliche haben, da kann eine Anwendung oder Datenbank und komplexe Ein-Ausgabestrukturen, also EA steht für Ein-Ausgabe, dann spielt natürlich hier C, C++ oder Java wieder eine wichtige Rolle. Und klar, also C kann man natürlich auch sagen, also C++, da könnten Sie auch natürlich C Sharp hernehmen von Microsoft. Das ist relativ ähnlich. Dann, wenn Sie Systemsoftware schreiben, das heißt also hier Betriebssystem, also hier Sie wollen ein Betriebssystem schreiben, dann verwenden Sie typischerweise C, gelegentlich auch für einen Teil C++ oder Java. Aber typischerweise sind solche Betriebssysteme oft in C programmiert. Künstliche Intelligenz, also Roboter oder solche Sachen, da haben Sie so Sprachen wie Prolog oder Lisp. Lisp ist eine symbolorientierte Sprache und das Ganze wird, und zwar symbolorientiert, das heißt, Sie haben Zeichensequenzen und es geht nicht jetzt um Symbole wie die Icons, die Sie bei der E-Mail verwenden, mit Lächeln oder solche Sachen, sondern das sind typischerweise nur, sind wirklich so Textsymbole. Also jeder String wird als Symbol aufgefasst. Und dementsprechend programmieren Sie nur in Stringsequenzen. Und Sie haben natürlich Zahlen, aber im Grunde genommen ist es so, Sie haben Stringsequenzen. Und das andere, was Lisp hat, weiß nicht, kennt jemand? Massen an öffnende und schließende Klammern. Also Sie haben, so wie Sie programmieren, Sie kennen Java ja mit der geschweiften Klammer und mit der endenden geschweiften Klammer. Das ist nur relativ trivial und übersichtlich. Wenn Sie in Lisp programmieren, dann haben Sie nur runde Klammern und dann kann es Ihnen passieren, dass Sie 20, 30 so öffnende Klammern haben, dann haben Sie mal hier eine schließende, dann kommt hier wieder eine öffnende, kommt hier eine schließende, kommt die schließende und Sie brauchen dann natürlich extrem einen guten Editor, der auf das ausgerichtet ist, der Ihnen sagt, wo gehört diese schließende Klammer hin, zu welcher öffnenden, weil Sie verlieren also hier relativ leicht den Überblick. Und also viele Fehler macht man in dem Zusammenhang mit, dass Öffnende und Schließende nicht zusammenpassen. Lisp, das ist logikorientiert. Also hier Logik und Logik in dem Sinne, Sie können schließen von einem Faktum, können Sie daraus schließen, dass eine bestimmte Information gilt oder nicht gilt. Und auf die Weise programmieren Sie so ein Programm, das wirklich dann eine logische Basis hat. Das heißt, wenn das ist, dann dieses. Wenn das ist, dann dieses. Das heißt also, Sie haben häufig dieses Wenn-Dann-Situation. Und dieses Wenn bedeutet dann, welche Bedingung ist erfüllt, dann gilt natürlich diese Faktum. Also so wie aus A folgt B und aus B folgt C und so weiter. Und Internetanwendungen, da sind sie sehr häufig mit Java, dann JavaScript, wobei man also sagen muss, JavaScript hat nichts zu tun mit Java, außer mit dem Namen vorne dran. JavaScript ist keine Untermenge von Java, sondern das ist irgendwie separat entstanden und wurde dann JavaScript genannt und jetzt nennt es jeder so. Und andere Sprachen, die Sie oft finden, ist PHP oder Python. Gut. So viel jetzt zu den Programmiersprachen. Und wichtig wäre es halt immer so zu sagen, wäre also so das Geeignete für ihr Problem. Und jetzt kommen wir zu Software Engineering. Und diesen Begriff, der geht auf Ende der 60er Jahre zurück. Und am Anfang hat man Softwareherstellung oft als The Art of Programming genannt. Und da gab es auch Bücher, also die Kunst des Programmierens. Und dann hat man das so Ende der 60er Jahre geändert in die Programmierung als eine Ingenieurdisziplin zu sehen. Und zwar, dass man dann so die entsprechenden Praktiken anwendet, wo man also sagt, ich versuche so gute Ingenieurgrundsätze anzuwenden oder auch Praktiken. Und auf der anderen Seite, dass das Ganze halt immer sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Das heißt also, wenn hier ein Ingenieur aus der Automobilindustrie versucht natürlich das Auto, das gebaut wird, so von seinem Vorgehen her zu entwerfen und zu bauen, dass er das Auto dann nicht nur einmal baut, sondern dass das hunderte Male, tausende Male gebaut werden kann. Und das heißt also hier, dass diese ganzen Schritte alle nachvollziehbar sind und auch wohl und gut dokumentiert. Und Ziel ist auch so, die explizit vorgegebenen Qualitätsansprüche zu erfüllen. Und das heißt ja auch, wenn Sie sagen, ein Auto soll im Mittel so und so gut funktionieren oder ein Fernseher, der soll also hier nur so und so viele Minuten im Jahr ausfallen aus irgendwelchen Gründen und im Durchschnitt. Und die Durchschnitt heißt ja immer, wenn Sie Pech haben, fällt er gleich am nächsten Tag aus, aber im Durchschnitt braucht er ein ganzes Jahr, bis er mal ausfällt im Durchschnitt. Aber das wären so solche Grundsätze. Und die versucht man jetzt natürlich auch bei der Softwareerstellung anzuwenden. Und deshalb spricht man sehr häufig auch von Software Engineering, also Softwareingenieur. Und ein Programmierer, der ist in dem Sinne kein Programmierer, sondern ein Software Engineer. Und in dem Falle hat sich da die Sichtweise doch komplett geändert. Jetzt kann man sich mal so die Komplexität von Softwareprojekten anschauen. Wie misst man die? Da gibt es jetzt zwei unterschiedliche Ansätze. Das eine ist natürlich so in dieses LOC oder Lines of Code. Das heißt also die Zahl der Quelltextzeilen der Programme. Und da ist es oft so, im Allgemeinen mit Kommentarzeilen, Zeilen. Weil, man muss natürlich dazu sagen, der Kommentar hat ja eine Bedeutung. Und der Kommentar ist zwar für den Einzelnen, der das jetzt gerade programmiert hat, ist das relativ überflüssig. Oder wenn es ein überschaubares Programm ist, sagt er sich, das kann ich mir leicht merken. Aber wenn ein anderer das Programm anschauen soll und das möglicherweise modifizieren soll, dann spielt natürlich der Kommentar eine ganz wichtige Rolle bei der anderen Person, um dieses Programm zu verstehen und das Rationale hinter den Entscheidungen des Erstprogrammierers zu sehen und zu verstehen auch. Die andere Möglichkeit hier ist es mit den Bearbeiterjahren, früher hat man oder Personenjahren herzunehmen, zu sagen, oder Man Year war es früher, und jetzt gibt es aber genügend Frauen auch, darum spricht man vom Personenjahr oder Bearbeiterjahr. Und in dem Sinne, wie viel Zeit haben die benötigt? Jetzt kann man natürlich sagen, ein Bearbeiterjahr, das wäre ja sowas wie ein Bearbeiter hat ein Jahr lang dran gearbeitet. Aber das kann aber natürlich sein, dass man sagt, ich habe jetzt zwei Personen und dann heißt es in dem Sinne natürlich, wenn ich zwei habe, habe ich nur ein halbes Jahr benötigt, aber der eine hat ein halbes Jahr dran gearbeitet und der andere. Also hier, man darf nicht immer sagen, wenn hier Jahr steht, dass dann so viele Jahre das gedauert hat, oder wenn ich hier vier Bearbeiterjahre hat, dann kann es sehr wohl sein, dass in einem Vierteljahr das Ganze mit vier Personen zu Ende war. Und man muss aber dazu sagen auch, wenn ich das Ganze erhöhe, sage, na ja, mit vier schaffe ich es nicht, ich mache hier fünf oder sechs, die Koordination zwischen den Bearbeitern frisst natürlich einen Teil von seiner Arbeitszeit weg. Und das heißt nicht, wenn ich jetzt nochmal eine Person dazu tue, dass dann diese eine Person 100% an additiver Leistung bringt, sondern im Grunde genommen geht ein Stück weg von den Existierenden und ein Stück weg von dem Neuen. Das heißt also, ich rede hier nicht additiv von 100%, sondern wenn ich gut bin, additiv vielleicht von 90% oder sogar über 90%. Wenn ich Pech habe, ist sogar weniger als 90%. Jetzt kann man sich mal so anschauen, diese Einteilung. Wenn ich ein kleines Programm habe, 1 bis 1000 Quellzeilen, der Bearbeitungsaufwand zwischen 0 und 0,2 Bearbeitungsjahre. Ein kleines 1000 bis 10.000, 0,2 bis 2 Bearbeitungsjahre oder Bearbeiterjahre, mittel 10 bis 100.000, so 2 bis 20 Bearbeiterjahre, groß so von 100 bis 1 Million und sehr groß 1 Million aufwärts. Und da sind natürlich so 200 Bearbeiterjahre und mehr. Und was glauben Sie jetzt, wie viel Quellzeilen oder wie groß die Quellzeilenumfang beispielsweise von einem mittleren Handy ist? Also von einem mittleren. Wir reden jetzt nicht von einem High-End-Smartphone. Was schätzen Sie? Also wo würde das da reinkören? Ist das dann hier so im Klein- oder Mittelbereich? Also so die einfacheren, die haben also schon mehr als wie 300.000. Und das sind aber, wenn Sie jetzt dazu die neuen Handys hernehmen, die viele Funktionen haben, sei es basierend auf Android oder basierend auf iOS, die haben natürlich erheblich mehr schon an Quellzeilenumfang. Und wenn man sich jetzt hier das mal anschaut von den Betriebssystemen, dann hat man bei Windows XP hat man so 40 Millionen Quellzeilen, bei Vista hat man 50. Bei Windows 7 hat man wieder den Schritt gemacht, dass man runtergekommen ist, man konnte Sachen zusammenfassen. Es war jetzt nicht so, dass Windows 7 weniger kann als Windows Vista, sondern es war eher so, dass man festgestellt hat, hier, es gab Sachen, die man an verschiedenen Stellen gemacht hat und man konnte das zusammenfassen. Dann nur der Linux-Kernel, das ist nur der Linux-Kernel, der hat 5,2 Millionen und alle Applikationen, also mit Linux-Kernel können sie ja nichts anfangen, also das nützt ja nichts, den brauchen sie und dann müssen sie ihre ganzen Applikationen, User-Interface etc., müssen sie alles drumherum anpassen und da ist es erheblich mehr. Also da reden wir schon auch in der Größenordnung von Windows oder sogar noch mehr. Aber Sie können es besser steuern, weil Sie nicht notwendigerweise alles in Linux halt haben, sondern Sie können sagen, das und das und das brauche ich, das will ich und dann installieren Sie das Ganze halt so. Bei Windows 7, da kriegen Sie halt das, was in der Distribution halt drin ist. Dann macOS X10 hat ca. 85 Millionen. Jetzt kann man natürlich sagen, die Messung, wie der Programmfortschritt ist, da gab es mal so die Aussage von Bill Gates, also hier measuring program in progress by lines of code is like measuring aircraft building progress by weight. Das heißt also, die Flugzeuge werden immer schwerer und desto innovativer sind sie. Sondern das Interessante wäre natürlich hier bei Programmen zu sagen, kann ich das Ganze von der Funktionalität dasselbe haben? Es soll schneller funktionieren, aber ich habe weniger Programmzeit. Und das ist so die Herausforderung, die an dem Ganzen ist. Immer wieder neue Sachen hinzuzufügen, das ist einfacher. Und man sieht das ja auch bei den Videorekordern und sowas. Da sind viele Funktionen dabei, von denen viele Nutzer gar nicht wissen, dass sie da sind, weil sie es überhaupt nicht benutzen. Aber sie zahlen dafür. Und ist aber so, dass dann das Endgerät, um das zu steuern, erheblich komplizierter ist, weil sie dann nicht bloß 5 Knöpfe drauf haben, sondern sie haben dann 20, 30 Knöpfe da drauf und man muss jetzt mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Und die Herausforderung von der Programmentwicklung liegt halt wirklich so, das Ergebnis von der Software soll zuverlässig sein und es sollen die Anforderungen halt erfüllt werden. Und wichtig auch, es soll später problemlos geändert werden, und zwar ohne neue Fehler einzubauen. Und die Tücken von der Softwareentwicklung, da kann ich mal schauen, da hat die irgendwas. Also den Fehler von Excel, den konnte bisher keiner finden. Und ich habe im Netz mal nachgeschaut, es gibt ganz viele Leute, die seit ein paar Monaten denselben Fehler haben, dass also hier von den ActiveX, dass sie nicht mehr funktionieren. Es gab bestimmte Vorschläge, wie man es beheben kann. Es gab, bei manchen Leuten funktionieren die, bei manchen Leuten funktionieren sie überhaupt nicht. Bei mir funktionieren sie auch überhaupt nicht. Wenn ihr dasselbe hernehmt und nimmt es auf Excel 2010, kein Problem, kann man ganz beliebig laufen lassen, funktioniert einwandfrei. Dagegen unter 2003, da wurde irgendwas nicht in 2003, sondern im Betriebssystem verändert. Und bei irgendeinem Update und dass also sie können das 2003 vom Speicherschutz nicht mehr ausschalten und das ist immer gesperrt und ich kann die Zellen verändern, ich kann Makros hinzufügen, aber keine ActiveX. Die ActiveX akzeptiert er nicht mehr und die führt er auch nicht aus. Und also ich habe bisher keinen gefunden und habe also ewig gesucht, nichts gefunden, habe verschiedene Leute gefragt. Keiner hat irgendwas gefunden und bin mal gespannt, ob ich von irgendjemandem mal was höre. Und jetzt habe ich aber noch was, so die Tücken von der Softwareentwicklung. Und wenn man sich mal das anschaut, das hoffe ich ja, dass das funktioniert. Und zwar das Ganze von den Bildern. Man stelle sich vor, der Kunde will eine Software entwickelt haben. Und jetzt ist so, der Kunde geht zum Softwarehaus und erklärt das Ganze, wie das ausschauen soll. Dann ist es so, dass der Projektleiter von der Softwarefirma hat das so verstanden. Dann kommt der Softwareingenieur und plant das. Dann ist es so, dass natürlich der Programmierer kommt, der muss ja das Modell, was hier entstanden ist, muss ja der umsetzen. Dann kommt natürlich der Berater, der das nach außen hin verkauft. Der präsentiert das natürlich auf die Art und Weise. Dann ist so, dass mit der Software ist ja auch Dokumentation verbunden. Das ist, was dokumentiert ist, nämlich hier die grüne Wiese, nämlich relativ wenig. Dann ist das, was beim Kunden installiert wird. Dann wird bei dem Kunden halt das berechnet, dass das halt wirklich so komplex und so schwierig war. Dann im Servicevertrag steht das drin. Und eigentlich wollte der Kunde das haben. Und das ist schon so die Schwierigkeit bei der, wenn man ganz gut so die Softwareentwicklung halt da dort hat, nämlich wo so die Tücken zu sehen sind, nämlich einmal so in der Klärung, was so die Softwarefirma versteht, was der Programmierer dann wirklich macht und was dann am Schluss verfügbar ist und was halt funktioniert. Und man sieht also schon hier die Schwierigkeit, dass es dann doch oft zu Irritationen zwischen den beteiligten Personen kommt. Und jetzt können wir uns mal anschauen, wie so die Vorgehensmodelle sind. Und die suchen ja jetzt diese Vorgehensmodelle, versuchen ja jetzt diese Probleme oder Schwierigkeiten zu umgehen, die man bei dem Beispiel jetzt oder bei den Cartoons jetzt ganz gut gesehen hat. Das Vorgehen beim Projekt, klar, was man natürlich machen kann, man hat hier immer so eine Fortschrittskontrolle. Wie läuft's? Wie weit sind sie? Und zweitens natürlich, wenn man also hier die Zusammenarbeit von den Entwicklern untereinander wird unterstützt. Und wir hatten ja vorher jetzt halt sozusagen diesen Software-Engineer, der das Ganze entwirft. Und wir hatten den Programmierer, der das Ganze in einem Programm umsetzt. Und da ist es wichtig, dass die natürlich miteinander reden. Und dann muss aber natürlich der Entwickler mit dem Management reden. Und dann kann es natürlich sein, dass zum Teil die Entwickler auch direkt mit dem Kunden reden. Weil je mehr Zwischenstufen sie haben, desto mehr wird die Information ja wieder gefiltert. Und bestimmte Sachen gehen verloren oder werden verdreht. Jetzt gibt es so verschiedene Modelle. Das erste, das ist das, was man in der Frühzeit hatte, Code and Fix. Das heißt, man macht sich nicht lang Gedanken, sondern man fängt sofort das Programmieren an. Und während des Programmierens überlegt man sich, wie man das Ganze lösen will. So einfach drauf los programmieren. Und da gab es wirklich einige Leute, die konnten, also sie konnten mit denen reden. Und die konnten, während sie da reden, konnten die gleich programmieren. Und sie waren kaum mit dem Satz fertig. Dann konnte der schon so einen Aufruf, also gerade das funktionierte dann gut bei den interpretierten Sprachen. Bei den zu übersetzenden Sprachen funktioniert das natürlich nicht so gut oder überhaupt nicht, weil da haben sie ja immer diese Iteration. Aber bei den interpretierten Sprachen, die haben also da drauf losprogrammiert und haben dann am Schluss, als sie mit dem Satz fertig waren, ja, ist es genau das, was derjenige will. Und also da gab es einige wirkliche Cracks, die das super gemacht haben. Und am Schluss packt man das Ganze zusammen, probiert's, stellt fest, haut nicht hin, dann macht man den Fix. Und das heißt also, man hat immer so Code-and-Fix-Iterationen. Funktioniert aber nur für ganz kleine Programme. Also hier realistisch für sehr kleine Programme. Ein weiterer Ansatz ist dieses Wasserfallmodell, was man auch schon relativ früh entwickelt hat. Das geht darum, da nehmen wir jetzt einfach so die vielleicht die grafische Darstellung her. Der Text steht im Grunde genommen das, was in der Grafik drin ist. Das heißt also, was Sie hier haben, Sie analysieren zunächst die Problemstellung oder Sie haben die Problemstellung, das geht in die Problemanalyse rein und was Sie erstellen, ist so eine Art Grobplan für die IT-Umsetzung und dann Ist-Zustand. Und dann würden Sie sich das hier anschauen, würden feststellen, okay, die Definition der Problemstellung ist nicht ganz ausreichend, dann gehen Sie hier wieder zurück und verändern das. Das heißt also, was Sie hier möglicherweise haben, Sie haben hier so eine relativ lokale Schleife. Wenn das okay ist, wenn die Informationen da sind, dann machen Sie die Systemdefinition. Sie erstellen hier so ein Pflichtenheft. Das geht hier wieder rein. Wenn Sie hier feststellen, das Pflichtenheft ist nicht ganz ausreichend, dann würden Sie auch hier wieder so reingehen. Genauso natürlich könnten Sie hier hergehen, wenn Sie für die Erstellung vom Pflichtenheft nicht ausreichend Informationen haben. Dann Systementwurf, Datenmodell, Ablaufmodelle. Das heißt, Sie haben die ganzen entsprechenden Modelle. Dann geht's hier in die Programmierung. Das also hier, Sie haben hier dieses Programm, würde hier dann ablaufen. Und dann geht's in den Systemtest. Sie versuchen also entweder die einzelnen Module zu testen, um festzustellen, ob die Module korrekt laufen. Und dann würden Sie auch hergehen und sagen, okay, jetzt binde ich die Module zu einem Ganzen zusammen und jetzt probiere ich das ganze Programm. Das heißt also, Sie haben hier eine Art Modultest und dann am Schluss diesen Gesamttest. Und da haben Sie natürlich auch wieder hier so die Abläufe, die Sie hier lokal machen. Dann würden Sie es beim Kunden installieren. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Wenn nicht, gehen Sie hier wieder zurück und machen Änderungen. Die Problematik, die man hat, wenn Sie feststellen, dass Sie beim Kunden hier das Ganze installieren und Sie stellen fest, hoppla, das Pflichtenheft war nicht korrekt und Sie müssten effektiv beispielsweise von hier da hochgehen. Das ist sehr teuer und das versucht man immer zu vermeiden. Und warum wird das teuer? Weil zum Beispiel die Leute, die hier involviert waren, die machen schon ganz was anderes. Die sind zum Teil in der Firma gar nicht mehr da. Und sie haben damit so die Problematik, die Leute, die dafür verantwortlich sind, sind nicht mehr greifbar. Und jetzt muss das jemand anders machen. Der kennt aber die ganzen Entscheidungsprozesse gar nicht mehr, warum bestimmte Sachen so gemacht wurden. Und dann wird es wirklich teuer. Und deshalb versucht man hier, das Ganze etwas anders zu machen. Und zwar, also das lasse ich jetzt weg, weil das im Grunde genommen der Text ist, den ich jetzt hier am Bild erklärt habe, mit diesem Spiralmodell. Und dieses Spiralmodell, das kann man sich jetzt halt am einfachsten so vorstellen. Naja. Sie haben hier drei Ebenen. Und Sie haben hier sozusagen die Analyseebene. Sie haben hier die Designebene. Oh, das ist ja total falsch schon. Designebene. Und Sie haben hier die Realisierung. Und jetzt kann man sich vorstellen, bei dem Spiralmodell, man fängt bei der Analyse an, kann man die andere Farbe hernehmen, man fängt bei der Analyse an, dann geht man zum Design, macht die Realisierung, macht wieder eine Analyse, macht wieder Design, macht wieder Realisierung, wieder Analyse und so weiter. Und diese Spirale durchläuft man öfters. Und das heißt natürlich, dass man beispielsweise bei dem ersten Durchlauf nicht das Gesamtsystem realisiert oder entwirft, sondern wirklich nur ein paar essentielle Teile. Das heißt also, das Ganze ist im Grunde genommen nicht so, dass ich hier mir überlege, das gesamte System, sondern ich habe so eine Art allgemeinen Grobplan, wo ich hin will, und dann versucht man, so bestimmte Teile rauszupicken, und die man nicht betrachtet, die würde man sozusagen als Dummies in das System integrieren. Das heißt, die tut die Funktionalität gar nichts. Es ist einfach ein Aufruf und geht sofort zurück. Und das ist hier so das Vorgehen. Und genauso macht man es bei den Prototypen. Man baut einen Prototypen. Das heißt also hier, ich habe hier Analyse. Und Analyse macht man also so mit dem Kunden. Prototyp 1 geht zum Kunden. Also hier hat das hier, geht zum Kunde, zum Kunden. Daraus kriegt man Feedback, macht wieder so eine Analyse, wo man darauf eingeht und baut sich einen Prototyp 2. Und jetzt kann man natürlich da hier das iterativ mehrfach weitermachen. Und der Prototyp 2 wird dann natürlich schon komplexer und umfangreicher. Aber man hat relativ früh die Rückkopplung von dem Kunden, dass er sagt, ja, das geht in die Richtung, in die ich mir das vorstelle. Und es ist nicht so, dass man hier unter Umständen Jahre Sachen entwickelt und dann am Schluss sagt der Kunde, na, das ist aber nicht das, was ich wollte. Also, und es gibt dann natürlich auch noch andere Ansätze wie Scrum und da gibt es eine ganze Reihe von so Vorgehensmodellen, die versuchen also sehr viel mehr Interaktion zwischen den beteiligten Personen zu integrieren. Aber das sind so mal die wichtigsten, die hier auftreten. Ein wichtiger Aspekt bei großen Programmen ist die strukturierte Programmierung. Das hatten wir ja schon mal angesprochen mit diesem Top-Down. Das heißt, ich habe das Problem und zerlege das in immer kleinere Teile. Und damit habe ich sozusagen vom Vorgehen dieses Divide and Conquer, also Unterteilen des Problems in Teilprobleme, in Teil-Teilprobleme und dann versucht man diese Teil-Teilprobleme zu erobern, indem man dann die entsprechende Lösung programmiert. Und hier am Anfang ist das gesamte Programm nur eine Operation. Und dann würde man halt hier diese komplexe Operation in Teiloperationen und Funktionen zerlegen, bis man zu einer Ebene kommt, wo das Ganze dann beherrschbar wird. Und da hat man genau dieses rekursive Vorgehen, wie man das bei den Grundsätzen schon mal gesehen hatten. Und erst sehr spät legen Sie fest die Daten. Welche Daten Sie haben und welche Datentypen Sie verwenden. Ob Sie für diese Daten, ob Sie Personen haben oder wie Sie beispielsweise bestimmte Entitäten verwalten würden, würden Sie sicherlich erst ganz spät festlegen. Wichtig ist so die Schnittstellen. Und Schnittstellen definieren sozusagen die Daten, die zwischen Funktionen ausgetauscht werden. Also hier Schnittstellen. Definieren die Daten, die zwischen Funktionen oder man kann natürlich auch sagen Modulen ausgetauscht werden. Und die legt man relativ früh fest, wie dann die Verarbeitung in einer Funktion stattfindet. Das legt man später fest. Und das Wichtige ist so, dass diese Schnittstellen sehr stabil sein sollen. Da will man nicht, dass dann der Designer kommt oder der Programmierer und sagt, ach, da schicke ich jetzt nochmal einfach eine Variable raus oder da brauche ich jetzt nochmal eine neue Variable, weil das macht mir das Leben einfacher oder da könnte ich ja das noch machen, sondern die versucht man ziemlich stabil zu halten und nach Möglichkeit nicht mehr zu ändern, weil jede Schnittstellenänderung hat massive Konsequenzen auf das Programm. Und deshalb hier Schnittstellen sollen stabil bleiben. Also hier gut, was sind so ein weiterer Punkt, die Sie versuchen, gleichzeitig widersprechende Schnittstellendefinitionen zu vermeiden. Nicht, dass der, der ein Modul aufruft, eine andere Schnittstelle hat, als wie der, der den Modul implementiert. Also die beiden Aufrufer und Aufgerufener, die müssen natürlich miteinander reden. Und es erzwingt eine gute Strukturierung. Das sind so die wichtigen Aspekte. Und eine Möglichkeit, um das besser in den Griff zu bekommen, ist also hier die Modellierung. Und jetzt kann man sich so die Frage stellen, zu was brauche ich die Modellierung? Und jetzt kann man natürlich mal so die Fehler anschauen, die so aufgetreten sind. Das sind ja immer nur so ein paar. 92 ist die Rettungsleitstelle in London zweimal ausgefallen. Der Schaden ca. 9 Millionen Euro, umgerechnet von Pfund. Mehrere Todesfälle. Taurus-Projekt sollte eine neue Abwicklungssoftware an der Londoner Börse gemacht werden für automatische Transaktionsabwicklung. Nach 5 Jahren, nicht Laufzeit, sondern hier also Entwicklungszeit. Also das Projekt ist so lange gelaufen, aber es kam nie ein fertiges System heraus. Das heißt, es gab nie ein Software-System, das installiert worden ist. 450 Millionen Pfund. Dann die Ariane, da hat man einen leichten Fehler drin gehabt und die hat sich plötzlich geneigt. Man musste das Ganze sprengen. War natürlich so, dass die Sonnensatelliten, die hat man natürlich auch alle mitgesprengt. Oder hier Toll Collect, das ging ja sehr viel später also in den Dienst und der Betrieb ist, also der Verlust war ca. 1 Milliarde Euro und ich habe erst vor 2 oder 3 Wochen wieder gelesen, dass es ja immer noch diesen Streit gibt zwischen den Toll, zwischen dem Bund und den Toll Collect Softwareherstellern und zwar um den Schaden und das ist immer noch nicht geklärt vor Gericht, wer den Schaden zahlt. Und ja, toll Collect, wenn Sie auf der Autobahn fahren, sehen Sie mal mit diese Kästen drüber. Und Toll Collect ist so, dass jeder LKW wird abhängig von den Kilometern, die er auf der Autobahn bezahlt, muss er zahlen, die Autobahngebühr. Und das ist auch das, was man befürchtet hat bei den Autofahrern, dass man dann diese Boxen, die da oben sind, auch gleich wieder verwenden kann. Und weil die könnte man genauso gut für die Autofahrer hernehmen. Da soll es aber einen anderen Ansatz geben. Aber das ist die LKWs müssen eine Straßennutzungsgebühr abführen und die ist abhängig von den gefahrenen Kilometern. Also jeder LKW hat so eine Box im LKW drin und wenn sie da durchfahren, dann wird er erfasst und dementsprechend und jede Box hat eine eindeutige ID und dann wird er entsprechend erfasst, wie viele Kilometer er auf der Autobahn gefahren ist. Und dementsprechend muss er dann zahlen oder wird automatisch abgebucht. Und das ist so, das Ganze ist, ich glaube, 1 oder 1,5 Jahre später in Betrieb gegangen, als ursprünglich geplant war. Und während der Zeit sind natürlich die Straßennutzungsgebühren, die sind natürlich weggefallen. Oder wenn man hier 2015 nimmt, der Softwarefehler bei Airbus in Spanien. Das ist ja noch gar nicht so lange her, sondern das ist ein oder zwei Monate ist das her, dass dieser Lasten-Airbus ja abgestürzt ist und wo ja mehrere Personen umkamen. Und ein paar wurden schwer verletzt und mehrere kamen ja um. Und da war es so, dass sich herausgestellt hat, aufgrund von einem Softwarefehler wurden die Triebwerke abgestellt. Und deshalb ist dann der Airbus abgestürzt. Und genaueres weiß ich jetzt nicht mehr, warum die Triebwerke abgestellt worden sind. Aber die Piloten konnten die Triebwerke nicht mehr anstellen. Sondern das Ganze war halt dann so, das ist ein Softwarefehler und aufgrund von dem Softwarefehler ging das nicht mehr. Und da gäbe es natürlich zwischen 2003 und 2015 gäbe es natürlich eine ganze Reihe noch von anderen Situationen, die da auch, wo das Ganze nicht sauber funktioniert hat, sondern wo Fehler drin waren. Und es gibt halt Fehler, die weniger kritisch sind. Und es gibt halt Fehler, die extrem kritisch sind, wie da bei dem Flugzeugabsturz. Und wenn man jetzt diesen Airbus hier hernimmt, also wenn man zum Beispiel diesen Absturz von der Malaysian Airlines hernimmt, da weiß ja keiner, was da wirklich dahinter ist, weil man das Flugzeug ja nie gefunden hat. Und also da weiß man nicht, ob da der Transponder richtig die Daten geschickt hat oder also da gibt es eine ganze Reihe, wo also unter Umständen Probleme sind. Die Modellierung, deshalb will man modellieren. Und modellieren hilft, Systeme zu strukturieren und zwar unabhängig von den Rahmenbedingungen und unabhängig zum Beispiel Programmiersprache. Also die Modellierung, die macht man vor den Programmiersprachen. Und damit ist man nicht abhängig davon, die speziellen Eigenschaften von Programmiersprachen. Man nimmt Abstraktion, wie ich schon mehrmals gesagt habe, und konzentriert sich aufs Wesentliche. Das heißt, Ausblenden von den Details. Und versucht, eine intuitive Darstellung zu finden. Zum Beispiel grafisch. Und damit soll das Ganze beherrschbar sein. Beispielsweise hier 5 bis 10 Diagramme, stand 20 Seiten Text. Und ein Ziel von der Modellierung ist hier die Übersichtlichkeit, die Verständlichkeit. Das Ganze ist jetzt nicht so für die Prüfung, dass sie das alles so auswendig lernen müssen. Also das wird man sicherlich jetzt nicht so einfach auswendig abfragen. Also solche Sachen sind eher für Sie zum Mitnehmen oder für später zum Nachschauen. Was ein Modell ist, sollte man umgangssprachlich wissen, aber da wird man nicht genau die Formulierung oder solche Sachen erwarten, was da drin steht. Deshalb hier dieses, was ein Modell ist, das ist einfach so abstrahierte Beschreibung von dem realen oder geplanten System. Und da sind einfach so die wesentlichen Eigenschaften drin enthalten. Und relativ leicht das Abgrenzen, relativ leicht das Abstrahieren, dann Idealisieren, kleinere Abweichungen toleriert man. Also hier, man kann bei dem einen hier sagen, abgrenzen, was löst, also hier, was löst System oder was soll es lösen. Dann abstrahieren, haben wir schon öfters gesagt, man konzentriert sich auf die bedeutsamen Inhalte und die weniger bedeutsamen lässt man weg. Kleinere Abweichungen ignoriert man. Also so zum Beispiel, wenn Sie sagen, aber da könnte doch der Fall auftreten, der tritt einmal in 1 Million Fälle auf. Und das würde das Programmieren sehr schwierig machen. Dann sagt man, naja, den lässt man weg. Und man idealisiert das, das tritt nicht auf, wenn es tolerierbar ist. Und dann beschreibt man das Ganze beispielsweise mit Techniken. Und so ein Beispiel wäre ja jetzt hier sowas. Man sucht also hier die Adressen und Betreuer von Kunden. Also das Beispiel wird man nicht in der Klausur abfragen, um das zu sagen. Und da geht es also darum, einfach so einen Überblick zu gewinnen, abgrenzen. Wie schaut unsere EDV-Ausstattung aus? Wie schaut eine Werbeaktion aus? Ignoriert man. Dann, das will man ja nicht haben, sondern betrachtet nur die Vorgänge zwischen Kunden und Betreuer. Abstrahieren, Erscheinungsbild, Alter, Betreuer spielt natürlich keine Rolle. Jedoch ist wichtig seine Abteilung. Und wichtig ist auch die Adresse des Kunden und so. Beschreibung nimmt man hier so ein ER-Diagramm und die Realisierung könnte sein, dass man hier so ein SQL-Statement macht für aus einer Tabelle und dann macht man hier sowas. Also das wäre so diese 4 Schritte mit Abgrenzen, Abstrahieren, Beschreiben und Realisieren. Und wenn man hier nochmal zurückgeht, das wäre dann, na, da kommt nichts mehr, sauber. Das heißt also, das wären jetzt dann so Modelle, die würden wir aber dann beim nächsten Mal angehen und von der Modellierung. Das ER-Modell, Datenmodell, das kennen wir schon, da können wir dann relativ schnell drüber gehen. Aber ansonsten Ablaufdiagramme wird man dann beim nächsten Mal machen. Dankeschön, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche.